Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer weltliterarischen Verwandlung. Nein, nicht Kafka, sondern Mary Shelley, die Frankenstein-Schöpferin, hat eine ihrer Erzählungen so genannt. Und diese Geschichte aus dem frühen 19. Jahrhundert gibt es jetzt neu, modernisiert als Comic, als Graphic Novel. Wir schauen uns das an mit der Autorin Lara Swiatek. Sie ist zu Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Alle Welt kennt Frankenstein, die Geschichte vom Doktor und dem Monster, ersonnen von der 20-jährigen Mary Shelley zum Zeitvertreib damals. Heute ist der Roman ein Klassiker der Gothic-Literatur. Und ähnlich fantastisch schauerlich ist die Erzählung Transformation, die Verwandlung, erschienen 1831 und jetzt wiederentdeckt und neu gestaltet als Comic, als Graphic Novel von Lara Swiatek, der Illustratorin aus Lübeck. Und dort sind wir mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Swiatek.
Guten Morgen, hallo.
Dieses Werk ist Ihr Debüt, zugleich Ihre Diplomarbeit an der Hochschule Wismar. Jetzt erscheint es in einem der angesehensten Verlage für anspruchsvolle Graphic Novels. Wir sagen schon mal Glückwunsch, wir fanden es toll. Sie auch, ne?
Das freut mich. Danke.
Es ist eine sehr entlegene Geschichte eigentlich, die man nicht so kennt von Mary Shelley. Wie sind Sie denn drauf gestoßen?
Ich habe tatsächlich nach einem Text gesucht. Also das ist ja meine Abschlussarbeit und ich habe mich schon vorher für das Medium Comic bzw. Graphic Novel sehr interessiert und habe nach einem Text gesucht, der mich selbst berührt und der mir sofort Bilder im Kopf produziert. Und weil ich Frankenstein von Mary Shelley schon kannte, hatte ich dann geforscht, was sie denn noch so geschrieben hat. Und dann habe ich Verwandlungen gefunden.
Die Geschichte, die erzählt von Guido, einem schönen jungen Mann, der eigentlich auf der Sonnenseite des Lebens steht und von Hause aus reich, alles hat, was er sich wünschen könnte. Und dann an seinem eigenen Hochmut zerbricht und bis ihm in seiner verzweifeltsten Stunde ein merkwürdiges Wesen von ausgesuchter Hässlichkeit begegnet. Und mit ihm tauscht er die Identität. Was hat sie an dieser Story anscheinend fasziniert?
Also auf jeden Fall der Körpertausch, das fand ich interessant. Und auch diese Szene zu illustrieren, wie das funktioniert. Also dass sich zwei so ungleiche Wesen dann irgendwie vereinen in einem Moment und dann ja auch wieder trennen in dem anderen Moment. Also so ein Körpertausch halt. Und ja, genau, dass der Guido, der ja eigentlich einen hässlichen Charakter hat, denn aber seinen schönen Körper hergibt, das hat mich auch sehr interessiert, ja.
Die Handlung, die spielt im Original in der Renaissance im 16. Jahrhundert. Sie haben sie ins Heute versetzt. Also es gibt Nachrichten über Terroranschläge in Paris, es gibt Autos und Handys. Warum haben Sie diese Geschichte auf diese Weise modernisiert?
Die Geschichte spielt eigentlich nicht nur 200 Jahre, wo er geschrieben wurde, sondern schon noch älter, also Anfang des 15. Jahrhunderts circa. Und das war mir ein bisschen zu schwierig für meine Leserin, sich dort hinein zu versetzen und auch für mich selber das zu zeichnen. Also die Leute würden dann ja in Kutschen fahren oder ja noch andere altertümliche Elemente gebrauchen. Und das hat mir selber nicht gefallen. Und da ich gerne mit den Elementen spiele, wie zum Beispiel, wenn jemand raucht oder aufs Handy schaut, weiß man sofort, was gemeint ist und was ich erzählen will. Und ja, das hat mir sehr geholfen.
Das heißt, Sie mussten aber auch eine eigene Sprache finden. Vom Mary Shelleys Originalstil konnte da nicht viel übrig bleiben, ne?
Genau, ja.
Was muss denn im Comic überhaupt anders erzählt werden als im Roman? Ich stelle mir das so vor, Sie lesen diesen Text und sagen, ja, das will ich zeichnen.
Anders erzählt werden muss auf jeden Fall die Zeit. Wenn man liest und da sind 5 Wörter, die beschreiben, jetzt ist ein Jahr vergangen, dann kann man das zwar auch irgendwie zeichnen, aber in den meisten Fällen braucht man dann sehr viele Bilder, um das auch richtig darzustellen. Und das habe ich auch ganz am Anfang nicht gewusst, dass ich für einen kleinen, kurzen Text von Mary Shelley tatsächlich dann 192 Seiten gezeichnete Blätter brauchte.
Sie haben das eben jetzt schon erwähnt, die Verwandlungsszene, das sind wenige Sätze bei Mary Shelley. Bei Ihnen ist eine Explosion einer ganzen Bilderreihe geworden, ne?
Genau, ja. Also es sind ungefähr 9 Seiten Illustration geworden.
In Ihren Zeichnungen, da scheint auch die Natur förmlich zu leben. Also die Büsche, die Sträucher, das Meer, karge Felslandschaften. Nachdem er aus Genua, wo die Geschichte spielt, verstoßen wurde, sehen wir Guido so zwischen seltsamen Felsformationen, die die Form von Menschen anzunehmen scheinen. Haben Sie sich das selbst so vorgestellt? Haben Sie das erfunden oder wie ist das eigentlich im Original bei Mary Shelley? Ich kenne die Erzählung literarisch gar nicht.
Also ich habe das versucht, wie Mary Shelley darzustellen. Also sie ist bekannt für ihre romantischen Landschaftserzählungen und das hat mich auch sehr interessiert, dass es quasi durch die Farbigkeit und durch die wilde Küste und die wilden Sträucher und Felsen, ich male sehr viele Felsen, auch weiter, also die Geschichte unterstützt wird.
Man sieht das in Zeichnungen an, Sie arbeiten da viel so mit Bleistiftschraffuren, so eine ganz eigene Ästhetik, ne?
Ja, genau. Also das hat sich da auch professionalisiert, würde ich sagen.
Und farblich ist der Comic auch interessant, dass er praktisch immer eigentlich in zwei Farbtönen gehalten ist. So ein pastelliges Rot und Rosa und so ein Pastellblau. Könnte man sagen, Rosa ist die heile Welt, Blau ist genau. Die unheilvolle?
Genau, so ist das. Also ich hatte vorher auch mit Versionen, die komplett bunt waren, gearbeitet. Das hat aber die Bleistiftzeichnung gestört und da sind die Zeichnungen untergegangen. Und so konnte ich direkt mit diesen Abschnitten arbeiten. Zuerst ist alles toll und schön und je verzweifelter Guido wird, desto düsterer und bedrückter werden auch die Farben.
Ich meine, die Tatsache, dass Guido seinen Körper und damit ja auch seine Identität an einen anderen verleiht oder verliert, erinnert so an dieses Doppelgängermotiv, wie man es in der Romantik oft gestaltet hat. Also hier die schauerliche Situation, dass jemand anderes das eigene Leben weiterzuführen scheint oder droht. Was würden Sie denn sagen, was eigentlich so zeitlos ist an dieser Geschichte? Ich meine, Sie sind ja auch gleich drauf angesprungen und sagten, hey, das interessiert mich.
Ich denke, das, was sich jeder mal wünscht, dass man irgendwie entweder ein besseres Leben führen möchte, wenn man in einem anderen Körper steckt oder in einem anderen Leben steckt oder vielleicht auch, wenn man jemanden nicht versteht, dass man den Blickwinkel einfach mal ändern möchte. Ich finde, das ist zeitlos.
Im Lauf der Handlung verschwimmt ja auch so ein bisschen, wer eigentlich wer ist. So Identität, Identitätsverlust, Körpertausch ist ja erstmal eine schreckliche Vorstellung. Der junge, schöne Guido ist ja, Sie sagten es vorhin schon so, innerlich ist er eigentlich doch auch ein hässlicher Zwerg. Ne? Wer ist aber eigentlich dieser Zwerg?
Der Zwerg ist eigentlich der Vernünftigere von in der ganzen Geschichte. Also er durchblickt sofort, was Guidos Problem ist und wie er ihm vermeintlich helfen kann. Und am Ende weiß man immer noch gar nicht genau, und das ist aber auch Absicht von Mary Shelley gewesen, was dieser Zwerg eigentlich wollte. Also wollte er vielleicht sogar Guido helfen oder hat er nur seine eigenen Ziele gehabt? Ja, eine interessante Figur, finde ich.
Meine, am Ende bleibt ja offen, ob Guido nur einen schlimmen Albtraum hatte oder der Körpertausch tatsächlich stattgefunden hat, ne?
Genau, ja.
Wenn Sie jetzt diesen Comic so in der Hand halten, es ist, wie gesagt, Ihr Debüt, Frau Swiatek, mit dem Sie ja auch die Comic-Graphic-Novel-Szene betreten, so diese Form literarischer Adaptionen. Wäre das ein Weg, den Sie auch in Zukunft gehen wollen?
Ja, definitiv. Ich finde das sehr interessant, auch mal mit einer noch lebenden Person vielleicht zusammenzuarbeiten, die einen Text geschrieben hat und da herangeführt zu werden oder selber das nochmal zu entdecken. Das finde ich sehr spannend, ja.
Haben Sie da schon Ideen oder Pläne für konkrete literarische?
Leider noch nicht, okay. Nein.
Dankeschön, Lara Swiatek, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Und die Verwandlung, die Graphic Novel nach Mary Shelley, ist im Avant Verlag erschienen, hat 192 Seiten und kostet 26 Euro. Und jetzt was echt Originelles, Comic-Literatur-Politisches aus Belgien. Wer nämlich dort jetzt einen Reisepass beantragt, bekommt praktisch ein Comic-Heft. Denn auf den 34 Seiten des Dokuments tummeln sich Tim und Struppi, Lucky Luke und die Schlümpfe, allesamt belgischstämmige Helden, jawohl. Und im Pass prangen sie dann wirklich seitengroß, die Stempel landen förmlich auf den Köpfen. Witzige Vorstellung. Die belgische Regierung will so die Pässe erstens fälschungssicherer machen und ein Bekenntnis zu diesem nationalen Kulturgut leisten. So, Dominique Braun berichtet aus Brüssel.
Wer in Belgien einen neuen Reisepass beantragt, bekommt ein Comicheft. Zumindest könnte man das denken, wenn man den Pass durchblättert. Denn auf den 34 Seiten in dem Reisedokument sind Comichelden abgedruckt. Unter anderem Lucky Luke, die Schlümpfe und Tim und Struppi. Ihre Silhouetten füllen die Seiten komplett aus. Stempel im Pass landen dann zum Beispiel auf dem Kopf eines Schlumpfs oder auf Lucky Luke und seinem Pferd. Für die belgische Außenministerin Sophie Wilmès wird der Pass dadurch nicht nur fälschungssicherer, er ist auch eine Hommage an die weltbekannten Geschichten aus Belgien. Warum haben wir uns für Comics entschieden? Weil Comics Belgien repräsentieren. Sie stehen für belgisch sein. Außerdem sind die Darstellungen sehr detailreich. Das erhöht die Sicherheit des Passes und das spielt natürlich auch eine Rolle. Comics sind Teil der belgischen Kultur. Die Belgier nennen sie liebevoll die neunte Kunst. Als 1929 das erste Tim und Struppi-Heft erschien, begann die Erfolgsgeschichte der Comics. Heute werden etwa 40 Millionen belgische Comics im Jahr gedruckt. Zu viele, um sie alle zu kennen, sagt Experte Olivier Van Hout, der in Brüssel einen Laden für Comics hat. Die meisten wertvollen Exemplare sind von damals, aus den 30er bis 60er Jahren. Und heute manchmal ein Vermögen wert. Leute bringen mir ihre Sammlungen und ich bewerte sie. Ich verfolge den Markt schon sehr lange und kann ihnen deswegen sagen, was ihre Hefte gerade wert sind. Generell werden Hefte in einem guten Zustand mit der Zeit immer nur teurer. Es ist also besser, gut erhaltene Comics zu haben, als sein Geld bei der Bank zu lassen. Ein gut erhaltenes Heft aus den 60ern kann schon mal über 2000 Euro kosten. Noch teurer sind die Originalzeichnungen. Anfang des Jahres wurde eine Zeichnung von Hergé, dem Erfinder von Tim und Struppi, für über 3 Millionen Euro verkauft. Dass die erfolgreichsten Comics ausgerechnet aus Belgien kommen, erklärt Olivier Van Hout mit der belgischen Mentalität. Ich denke, es ist Teil der etwas surrealen belgischen Kultur. Und die Spezialität des Belgiers ist die Selbstironie. Wir sind einfach nicht sehr ernst in Belgien. Ich denke, dass das ein Grund für den großen Comic-Spirit hier ist. Und jeder in Belgien kennt die Comics. Das ist eines der Markenzeichen unseres Landes. Die Lieblingsfigur des Comic-Experten ist Tintin. Auf Deutsch besser bekannt als Tim und Struppi. Das habe ich gelesen, als ich klein war. Die Abenteuer, in denen er in alle Länder der Welt reiste, das war ein Traum. Das war schön. In Amerika gestartet und er ging nach China, in die Sowjetunion und so weiter. Der letzte Tim und Struppi-Comic wurde 1976 veröffentlicht. Dann war erstmal Schluss mit den Abenteuern des wilden Duos. Bis jetzt. Denn mit dem neuen Reisepass liegt es an den Belgiern selbst, wie weit es Tim und Struppi wieder um die Welt schaffen.
So einen will ich auch haben, so einen Pass wie es die Belgier.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da blättern wir jetzt in einem neuen Kinderbilder-Sachbuch der spanischen Illustratorin Eina Bestar mit unserer Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion. Wie alles begann, die wunderbare Geschichte unserer Erde heißt das Buch. Hört sich mir als nicht so super originell an, Kim Kindermann. Solche Sachbücher für den Nachwuchs über unseren Planeten, die gibt's ja zuhauf. Sie sind ganz begeistert. Warum?
Ja, tatsächlich gibt es ja Sachbücher, die so ein großes, berauschendes Lesevergnügen sind. Und dieses Buch, ich verspreche es, ist so eins. Auch wenn, wie Sie sagen, das stimmt, es mittlerweile sehr viele tolle Kindersachbücher gibt zu diesem Thema. Aber dieses, finde ich, sticht jetzt nochmal genau heraus. Und vor allem, weil, wie die Spanierin eigentlich diese wunderbare Geschichte der Erde erzählt. Und zwar in großartigen Bildern, die einen wirklich staunen machen. Für mich ist das eine Wunderkammer im besten Sinne wirklich gewesen. Denn hier entsteht nicht nur das lebhafte Bild eben der Entwicklung der Erde, sondern sie feiert mit ihren Bildern auch die große Kunst der Lithografien und der Stiche des 19. Jahrhunderts mit den typischen dafür gedeckten Farben, transparenten Pergamentseiten, Zeitleisten, Panoramatafeln. Und insofern ist dieses Buch eigentlich fast wie eine doppelte Zeitreise, nämlich eine Zeitreise der Erde und eine Zeitreise der Illustration. Und das gefällt mir total gut.
Bleiben wir aber erstmal auf der Erde. Die Erdgeschichte ist eine ganz, ganz lange. Wie bringt die Autorin das ja auf nicht mal 100 Seiten?
Ja, genau, 80 sind es. Und das ist ein bisschen dem Format geschuldet. Das ist ein sehr großes Format, 30 lang, 25 Zentimeter hoch, würde ich sagen. Und das ist super übersichtlich, wie sie das gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch der große Pluspunkt in diesem Buch. Das beginnt schon ganz vorne, da kriegt man so ein Inhaltsverzeichnis und das begleitet das ganze Buch. Also man ist super aufgeklärt von Anfang an, man ist super dabei. Das fängt dann zum Beispiel so an mit der geologischen Geschichte der Erde. Das ist dann das erste Kapitel. Da wird erklärt, wie lange hat das eigentlich gebraucht, dass die Erde überhaupt entstanden ist, was gab es da für verschiedene Episoden und dann wird eben genau gesagt, wann war das und man sieht das so richtig schön in der Zeitleiste mit Bildern und vor allem, was mir besonders gut gefallen hat, auch das, dass es eben dazu immer auch darüber Bilder gab, was gab es denn zu dieser Zeit auf der Erde überhaupt schon. Also total benutzerfreundlich, wenn man so will, und eben dann wunderbar gemacht. Hier stimmt wirklich alles, jeder Strich, jeder Punkt, jedes noch so kleine Detail. Das mag daran liegen, dass die Autorin zusammengearbeitet hat mit dem spanischen Naturkundemuseum und daher ist da wirklich richtig viel Input in diesen 80 Seiten.
Apropos mit den alten Stichen, da habe ich ja spitze Ohren gekriegt. Ich meine, Sie haben die Aufmachung schon geschildert, Kim Kindermann. Aber wie muss man sich das genau vorstellen? Ist so, wenn ich klappe ich das dann so auf und dann habe ich so ein Gefühl, als ob ich jetzt einen Stich aus dem 17. Jahrhundert sehe, eine Weltkarte oder was gibt es da zu sehen?
Also sagen wir mal, ganz entscheidend wichtig ist, und das lernen junge Leserinnen und Leser hier auch, was bedeuten eigentlich Fossilien? Was haben wir gelernt? Jetzt bleiben wir mal bei den Fossilien. Dann sieht man drei verschiedene Exemplare, sieht, wie die so ganz fein gemalt sind in Schwarz-Weiß, wirklich ganz detailliert, sehr, sehr schön. Und die kann man dann aber umklappen, diese Schwarz-Weiß-Bilder. Und darunter kommt dann, wie sah es damals wirklich aus? In welcher Farbe war es? Und so funktioniert dieses Buch. Es hat mal flächige, große Bilder, die dann über zwei Doppelseiten gehen. Und dann gibt es aber auch wieder so eine Seite, die sich dann einem Thema genauer widmet. Eins, finde ich, ist hier total toll gelungen, ist zum Beispiel die Entstehung des Mondes. Also wie ist das passiert, dass es den Mond gibt? Und dann sieht man hier in vier Spalten unterteilt die Erde, die umkreist wird von einem Himmelskörper, der dann auf die Erde schlägt und aus diesem Zusammenprall dieser zwei Planeten entsteht dann der Mond. Und das wird hier so schön sichtbar, dass ich das finde, das ist super kindgerecht.
Also ich komme immer durcheinander, wenn es um die Erdzeitalter geht. Ich kann mir die Reihenfolge einfach nicht merken. Wie hoch ist denn der Lerneffekt? Könnte ich da, alter Quackel, vielleicht auch noch von profitieren?
Wunderbar. Also ich finde, das ist so ein Buch, mir geht es nämlich genauso wie Ihnen, dass man immer wieder hier abgeholt wird. Zum einen ist die Zeitleiste vorne, was ich vorhin schon gesagt habe, aber die kommt an jedem Anfang jedes Kapitels wieder. Also das holt mich immer wieder ab, zu sagen, hier, das ganze Buch ist in 10 Kapitel unterteilt und dann wird immer gesagt, hier sind wir jetzt. Das ist die Zeitleiste, wo du dich gerade bewegst und das hat dann stattgefunden. Dazu kommen ganz kurze, ganz prägnante Sätze, die sehr genau schildern, worum was geht es. Das ist also überhaupt nicht verklärt oder in Kindersprache gemacht. Und trotzdem ist es so eingängig. Also man versteht es. Deswegen auch Sie und ich werden hier wieder abgeholt und machen es richtig. Und gleichzeitig kommen dann eben dazu, zu diesem einfachen Text in dieser Machart, in dieser Vielgestaltigkeit und in diesem, ich kann hier viel entdecken, ich kann hier viel selber machen, ist es wirklich ein rundum gelungenes Buch.
Also kein Wunder, dass es schon in 10 Sprachen übersetzt und mehrfach preisgekrönt wurde.
Also für mich auf jeden Fall, für mich war das fast so eine wunderbare Hommage an das Leben und an die Veränderung. Und ich fand, das Buch bildet nicht nur, ist nicht nur ein tolles Lese- und Lernerlebnis, sondern es macht auch ein bisschen demütig. So ist es mir zumindest gegangen, denn wenn man bedenkt, wie lange die Erde braucht, um so zu werden, wie wir sie jetzt kennen, dann wird einem doch schon auch ganz schön klar, was für einen kleinen Part wir Menschen in dieser Geschichte spielen.
Wie alles begann, die wunderbare Geschichte unserer Erde von Einar Bestar. Der Band jetzt neu im Gerstenberg Verlag für Kinder ab 8 Jahren, übersetzt von Ursula Bachhausen, 80 Seiten, kosten 26 Euro. Kim Kindermann hat uns das Buch vorgestellt. Schönen Dank Ihnen und Ihre Besprechung und mehr steht wie stets auf unserer Seite im Netz www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Lebensgeschichten von Frauen am Niederrhein literarisch umsetzen, das macht Bestseller-Autorin und Moderatorin Anne Gesthüsen auch in ihrem neuen Roman Wir sind schließlich wer. Morgen stellt sie ihn in Rees am Niederrhein vor. In der kleinen Stadt Alpen ist die junge Pastorin Anna von Betterei als Vertretung eingesetzt worden. Sie mischt die skeptische Gemeinde auf und lebt so ganz anders als ihre standesbewusste Schwester.
Maria war das Gegenteil von Anna. Zart, auffallend hübsch. Sie hatte schon immer ein besonders enges Verhältnis zur Mutter gehabt. Sie war nie aufsässig gewesen, hatte sich immer die richtigen Freundinnen ausgesucht und, noch wichtiger, die richtigen Freunde. Sie hatte schließlich sogar einen reichen, adligen Mann geheiratet. Anna war es ein Rätsel, dass diesem unglaublich biederen Ehepaar ein so wunderbar wilder Junge wie ihr Neffe Sascha entsprungen war.
Anne Gesthüsen liest aus ihrem Roman »Wir sind schließlich wer« morgen um 20 Uhr im Bürgerhaus in Rees, am 17. Februar in Willich.
Members of the jury, it is about Lady Chatterley.
Es war ein Jahrhundertprozess. 1960 klagt die britische Krone gegen den Verlag Penguin und will D.H. Lawrence' 1928 erschienenen Roman Lady Chatterley verbieten lassen. Die für sie pornografische Geschichte verstoße gegen die Moral.
There are 13 passages of sexual intercourse in this book.
Eine Arte-Dokumentation zeigt Archivaufnahmen der Verhandlungen und geht dem literarischen Mythos um Lady Chatterley nach.
Lawrence war einfach sehr lebendig. Und wenn wir uns lebendiger fühlen wollen, kann die Lektüre von seinem Werk uns vor Augen führen, dass wir einen Großteil unseres Lebens im Halbschlaf verbracht haben. Wir haben nur eine begrenzte Zeit, um in unserem Körper zu leben, und wir sollten die Zeit nutzen.
Der Prozess der Lady Chatterley, Orgasmus und Klassenkampf in einem englischen Garten, zu sehen bis zum 17. Juli in der Arte Mediathek.
Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen.
Das doppelte Lottchen, Emil und die Detektive, Erich Kästner haben wir unzählige Kinderbücher zu verdanken, aber auch Gedichte, kritische Töne und journalistische Beiträge. Geboren wurde er 1899 in Dresden. Dort steht auch das Erich-Kästner-Museum, interaktiv und mit einem großen Online-Programm. Angelika Törpsch, Mitarbeiterin des Museums.
Seine Texte sind aktuell, sie sind frisch, sie sind wirklich in zeitbezogen. Zu allen gesellschaftlichen Themen hat sich Kästner doch geäußert. Zur Gesellschaft, zur Politik, zur Wirtschaft, aber auch ganz viel zur Schule, zu Kindern, zu Jugendlichen. Und man kann ihn heute immer wieder neu entdecken.
Das Erich-Kästner-Museum in Dresden. Besuch Corona-bedingt, am besten mit Voranmeldung.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk und jetzt zur bitteren Klage eines Booker-Preisträgers. Der südafrikanische Autor Delman Gielgud hat jüngst in einem Interview gesagt, junge Afrikaner wollen schreiben, aber es gibt kein Ventil für ihre Geschichten. Es fehle an Verlagen, Buchhändlern auf dem Kontinent und eine Mitschuld gab Gielgud auch den westlichen Ländern, wo man noch immer allzu reserviert sei gegenüber afrikanischer Literatur. Wir haben das gelesen und uns gefragt, ob das auch für Deutschland zutrifft, ob die Ressentiments gegenüber afrikanischen Autorinnen und Autoren hier ebenso stark sind wie in anderen Ländern. Und ich bin jetzt verbunden mit Anita Jafari. Sie war lange Geschäftsführerin der LitProm, der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Guten Tag, Frau Jafari.
Guten Tag.
Hat Delman Gielgud recht mit seinen Vorwürfen?
Nein. Erstmal finde ich, pauschale Vorwürfe bringen sowieso nichts. Was ich verstehen kann, dass er seine Prominenz jetzt nutzt, um auch mal sein Ärger loszuwerden oder Anliegen, nennen wir es, ja, dass man sagt, okay, das ist schade, wir haben viel zu sagen vielleicht oder es gibt hier sehr viel mehr gute Literatur, als es woanders wo ankommt und das ist schade. Das finde ich sehr legitim, dass man das auch nutzt, wenn man schon so einen prominenten Preis bekommen hat. Aber so einen pauschalen Vorwurf, den würde ich nicht stehen lassen. Das nützt auch nichts.
Ich meine, er hat den Booker-Preis gekriegt, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels gegen einen afrikanischen Autor, der Literaturnobelpreis im vergangenen Jahr ging an Abdulrazak Gurnah aus Tansania. Ich meine, viele große Preise, international auch, glaube ich, wahrgenommen. Aber Gielgud hat ja auch, glaube ich, eher so auf der Verlagsebene argumentiert, dass hier zu wenig Engagement ist. In Deutschland hat man den Eindruck, hier ist eigentlich doch einiges passiert, auch gerade in den letzten Jahren, oder?
Das finde ich auch. Und wenn wir jetzt mal beim Beispiel von Gurnah bleiben, der den Nobelpreis bekommen hat. Von ihm gab es einige Bücher bereits in deutscher Übersetzung. Das liegt jetzt lange zurück, die sind vergriffen. Niemand hatte ihn hier auf dem Schirm. Es gab ihn aber bereits. Und er wurde halt nicht ausreichend wahrgenommen. Also es ist nicht so, dass Verlage gar nichts gemacht hätten oder so. Vielleicht ist das Publikum noch nicht so weit gewesen. Es gab verschiedene, ich meine, er war auch bei großen Verlagen, nicht nur in kleinen Nischenverlagen, sondern in großen. Es gibt seit 40 Jahren den Peter Hammer Verlag, die begonnen haben mit Afrika. Es gibt die Reihe Wunderhorn Afrika im kleinen Wunderhorn Verlag, der jedes Jahr 1 bis 2 Titel aus Afrika rausbringt. Also es ist nicht so, dass es nichts gibt. Das ist einfach nicht wahr. Ich denke, es die Verlage brauchen ja auch Leser, Leserinnen.
Aber wo liegt dann das Problem? Weil Sie sagen völlig zu Recht, ich meine, wir waren auch letztes Jahr frappiert und verblüfft, als wir den Namen des Nobelpreisträgers hörten, schauten danach und waren ein wenig betreten, was das eigentlich für ein weltliterarischer Mann war und wie viel es eigentlich gab. Nur hatten wir es eben nicht auf dem Schirm. Ist das ein Vermittlungsproblem? Ist das auch ein Rezeptionsproblem, das einfach an uns liegt, dass wir uns zu wenig dafür interessieren?
Ich würde schon sagen, auch da, das ist ein Vermittlungsproblem. Denn wie gesagt, es gab all diese Titel, es gab ganz viel, auch in kleineren Verlagen. Es gibt den großen Ngugi wa Thiong'o, den wir vielleicht eher auf dem Schirm hatten für den Literaturnobelpreis aus Kenia, der auch hier in zahlreichen Übersetzungen vertreten ist. Es ist, ich glaube schon, dass es ein Vermittlungsproblem ist. Also ich bin ja selber 40 Jahre Mitglied gewesen, auch bei Litprom, in dieser Vermittlungsagentur, wenn man so will. Und am Anfang, da waren wir auch noch sehr missionarisch. Da ging es erstmal darum, überhaupt was auf den Markt zu bringen. Das hat sich ganz gravierend geändert, natürlich in 40 Jahren. Da ist sehr, sehr viel passiert. Trotzdem muss ich den Verlagen auch zugute halten, sie müssen auch verkaufen. Sonst nützt das alles nicht. Ja. Und dafür, da kommt dann die Vermittlung rein.
Ich wollte Sie gerade fragen, Frau Ciafari, nach Ihrer langen Zeit, dass sich da doch wahrscheinlich viel verändert hat. Ich meine ja auch jetzt gerade in den letzten Jahren durch das große Thema Kolonialismus, die Debatte, ist natürlich unser Interesse viel schärfer geworden. Aber gibt es eigentlich einen Unterschied, so noch einen wahrnehmbaren Unterschied zwischen Autoren und Autorinnen afrikanischer Länder, die jetzt aber im Ausland leben? Gurnah lebt ja auch, ist ja auch ein britischer Staatsbürger, oder viele, viele leben auch in den USA oder in Frankreich, und solchen Autoren und Autorinnen, die wirklich auf dem afrikanischen Kontinent noch da sind und versuchen zu publizieren.
Ja, sowohl als auch. Wobei man sagen muss, die meisten, die wir hier wahrnehmen, und dazu gehört Gurnah auch, dazu gehört vielleicht auch Helen Habila, der hier ein bisschen bekannt geworden ist mit seinem Ölbuch über Nigeria, aber der natürlich inzwischen auch in den USA lebt, dort lebt und arbeitet, vor allen Dingen sein Geld verdient und dann einen Berlin-Roman geschrieben hat, nachdem er beim DRD in Berlin war. Also wir machen uns nichts vor, auch Adichie, die hier ein bisschen bekannter geworden ist, weil sie ja fast schon eine Ikone für die afrikanische Frauenliteratur geworden ist, die aber natürlich mindestens pendelt zwischen Amerika und Nigeria. Also diese reinen afrikanischen Autorinnen und Autoren, die lernen wir hier vielleicht gar nicht so kennen. Wobei man auch unterscheiden muss, Gelge zum Beispiel ist Südafrikaner, da ist es anders. Ja? Die meisten, die wir kennen, die leben auch in Südafrika tatsächlich.
Sie sind ja immer noch Juryvorsitzende von der Litprom-Bestenliste, wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Ciafari.
Ja.
Ist das eigentlich auch so ein Beispiel für eine wichtige Vermittlung, also sozusagen so Bestenlisten, die veröffentlicht werden? Wie wird das wahrgenommen?
Ja, davon bin ich überzeugt, dass es eine solche Liste braucht tatsächlich. Denn wir sind schon dafür so ein bisschen zuständig, dass diese Literaturen in Übersetzung nicht ganz untergehen. Also das ist unsere Mission, wenn man so will, mit der Litprom-Bestenliste Weltempfänger. Ich habe ja gesehen, zum Beispiel auf der SWR-Bestenliste ist jetzt Galgut auch drauf, und ich unterstelle einfach mal, dass die Aufmerksamkeit natürlich auf ihn auch gelenkt wurde, weil er den Booker-Preis bekommen hat. Und genauso Gurnah, der jetzt rauf und runter besprochen wurde mit seinem ersten Buch, das auf Deutsch vorliegt. Ja, das ist natürlich diesem großen Preis geschuldet, die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Anita Ciafari war das, Geschäftsführerin der Litprom, quasi lange der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Wir haben nämlich Frau Ciafari heute in einem Kloster erreicht, wo sie sich zurückgezogen hat, weil sie nämlich Geburtstag hat. Glückwunsch auch von uns und alles Liebe.